Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Gut, zur Ankündigung noch, die Kollekte, die wird heute am Ausgang sein und ist für Gemeindezwecke bestimmt. Vielen Dank. Ja, gestern gab es eine Frage, heute habe ich noch eine. Und die Frage, die heute Morgen gestellt wird, ist: Hast du eigentlich ein Vorbild? Gibt es sowas? Irgendjemand, wo du sagen würdest, doch, das war oder ist immer noch ein Vorbild in meinem Leben. Jemand, deren Werte oder Verhaltensweisen für dich nachahmenswert sind, wo du sagst, wow, das ist irgendjemand, der fällt auf, vielleicht durch Barmherzigkeit, Weichherzigkeit, durch Frieden in seinem Herzen, der strahlt irgendwas aus, dieser Mensch. Vielleicht gibt es so jemand. Ein Vorbild, das dir vielleicht auch ein positiver Ansporn ist, ja, wo du sagst, also davon möchte ich ein bisschen was abhaben. Ich habe für mich so nachgedacht und da fiel mir Eric ein. Eric habe ich in England kennengelernt. Ich habe anderthalb Jahre in Manchester gelebt. Und Eric ist ein älterer Herr gewesen, der lebt leider mittlerweile auch nicht mehr. Ein Mann mit viel Weisheit, so ein ruhiger Typ. Aber wenn er was gesagt hat, dann passte das, dann saß das. Und ab und zu habe ich mit ihm mal so einen Spaziergang gemacht. Das war gar nicht so einfach in Manchester. Das ist so eine Gegend für sich, da macht man eigentlich keine Spaziergänge. Na, das so 2-3 Mal im Jahr hat denn jemand mal so ein Messer im Rücken, wenn man da seinen Spaziergang macht. Aber mit ihm war das irgendwie dann kein Problem. Ja, das ist so ein Vorbild für mich gewesen, der Eric, seine ausgeglichene Art. Oder ich habe jemanden in Münster kennengelernt, jemand, der schwerbehindert war. Mittlerweile lebt er auch nicht mehr. Schwerbehindert, das heißt, wenn man mit dem zusammen gegangen ist, also einen Spaziergang gemacht hat, dann sah das so aus, als wenn der wirklich volltrunken war. Ja, also das war aber keine Volltrunkenheit, er hat ein Problem gehabt. Das ging nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, das war ziemlich schlimm. Also eine sehr starke Behinderung. Und trotzdem, dieser Sigmar, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Der war freundlich. Der hat in einer schwerbehinderten Werkstatt gearbeitet. Und ich habe mich gefragt, wie kann man so eine positive Ausstrahlung haben mit so einer Behinderung? Und ich habe mich auch gefragt, wie kann man eigentlich an Gott glauben mit so einer Behinderung? Wie geht denn das eigentlich? Wie konnte ein Schwerbehinderter so glücklich und zufrieden sein, der auch gar nicht so lange gelebt hat? Vorbilder findet man übrigens auch in der Bibel. Vielleicht ist dir da gerade so ein Vorbild eingefallen. Menschen, die trotz widriger Umstände festgehalten haben am Glauben. Und Menschen, ja, und da gibt es einige, die Geschichten des Glaubens zu erzählen haben. Und so eine Person wollen wir uns heute anschauen. Und zwar ist das eine Seniorin, die wir uns heute anschauen. Und zwar ist die 84 Jahre alt geworden. Ja, eine tolle Frau. So, sie wird in 3 Versen des Neuen Testaments beschrieben. Und diese 3 Verse möchte ich jetzt einmal lesen. Verse 36 bis 38 aus der Elberfelder Übersetzung. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Soweit einmal diese 3 Verse. Mehr wird von dieser Frau nicht gesagt, aber sie hat es in die Bibel geschafft. Das ist schon mal was. Also anscheinend waren diese 3 Verse so wichtig, dass Gott sich gedacht hat, die muss in der Bibel auftauchen. Und zwar ist das ja direkt nach der Geburt Jesu passiert, diese Verse, von denen wir hier gerade lesen. Hanna, was war das nun für eine Person? Sie stammte aus dem Stamm Asser. Das ist höchst interessant. Warum? Weil dieser Stamm Asser, der gehörte zu den 10 Stämmen des Nordreiches Israels. Und diese 10 Stämme, die gab es ja schon gar nicht mehr. Ja, man sagt, das sind die 10 verlorenen Stämme. Und zwar um 720 vor Christus gab es eine Auseinandersetzung mit den Assyrern und da ist das ganze Nordreich vernichtet worden. So, aber wir lesen ja hier jetzt schwarz auf weiß, naja, wohl nicht ganz. Hier gab es immer noch einen Rest, ja, von diesem Nordreich, von diesen Menschen, die dann auch noch wussten, dass sie zu diesem ehemaligen Stamm gehörten. Und zu diesem Rest gehört Hannah. Und ihr Vater hieß Phanuel, das bedeutet Angesicht Gottes. Und dieser Phanuel, der hat seiner Tochter Hannah den Namen Gnade gegeben. Das bedeutet nämlich Hannah, Gnade. Und es scheint, dass Hannah aus einer gesetzestreuen jüdischen Familie stammte, die ihre Abstammungslinie treu bewahrte. Ist das nicht interessant? So viele Jahrhunderte immer noch. So, und zwischen dem Alten und Neuen Testament sind auch circa 400 Jahre vergangen. Also hier ist was gewesen, das ist nicht verloren gegangen. Das lebte immer noch in der Hannah und nicht nur in ihr. So, es spricht viel dafür, dass Hannah in die Schrift gekommen ist hier, weil sie eine Repräsentantin der 10 verlorenen Stämme des Nordreiches war und angesehen werden kann. Und dann lesen wir noch in dieser Textstelle, dass Hannah eine Prophetin war. Auch das ist ungewöhnlich, gerade in der damaligen Zeit. Sie hatte also die gleiche Gabe von Gott bekommen wie Miriam, Deborah und Hulda, eine Prophetin. Eine Prophetin zu sein bedeutet auch, dass der Heilige Geist Hannah inspirierte. Und das ist ja hier noch eine Zeit, das ist zwar Neues Testament, aber wir sind ja noch mitten im Alten Testament. Wir sind hier in einer Übergangszeit, aber es gilt noch das Alte Testament. Und auch das ist interessant, dass der Heilige Geist auch im Alten Testament schon wirkte, kräftig übrigens. Und das sieht man ja auch an Hannah. Hannah war eine inspirierte Frau. Und das Interessante ist, dass solche Menschen die Stimme Gottes wahrnehmen können. Das sind meist sehr sensible Menschen, die viel Zeit mit Gott im Gebet verbringen. Hannas Leben ist nicht einfach gewesen. Warum können wir davon ausgehen? So viel steht ja gar nicht in der Schrift. Aber eins ist sicher zur damaligen Zeit, wenn man normal. Also wir können davon ausgehen, dass Hannah mit ungefähr 15 verheiratet wurde oder geheiratet hat. Und dann war Hannah 7 Jahre verheiratet und wurde mit circa 22 Jahren Witwe. 7 Jahre. Die Bibel sagt uns auch nicht, ob das eine glückliche Ehe war, aber 7 Jahre verheiratet. Und dann stirbt der Mann. Und das ist eine Tragödie, damals auf jeden Fall eine Tragödie gewesen. Weil als junge Frau, was ist jetzt? Ohne Mann. Der Mann stirbt. Wie geht's weiter? Und stell dir das mal vor, dir passiert sowas. Vielleicht ist auch so jemand, was passiert unter uns. Dass der Mann relativ früh verstorben ist. Interessant ist auch, dass Hannah nicht wieder geheiratet hat. Also mit 22 würde ich sagen, da ist man noch in der Blüte der Zeit, kann man doch noch mal heiraten. Nein, das hat sie wohl nicht getan, sonst können wir davon ausgehen, dass es hier genannt worden wäre. Warum können wir davon ausgehen? Weil das Lukas-Evangelium der Arzt Lukas geschrieben hat und er schreibt in seinem ersten Kapitel an Theophilus und schreibt, das schreibe ich dir, damit du siehst, wie genau, ja, dass das stimmt, was man dir überliefert hat. Also er schreibt sehr genau. Es ist auch davon auszugehen, dass Hannah keine Kinder hatte. Steht auch nicht in diesem Text drin. Das heißt also, wer keine Kinder hat, hat keine Sozialversicherung. Nicht so wie hier in Deutschland. Aber es gibt auch Länder, da gibt es das auch nicht. Keine Kinder heißt keine Sozialversicherung. Jetzt ist Hannah 84 Jahre alt. Hannah war über 60 Jahre eine Witwe, kinderlos, die Grund haben können dazu. Es heißt in Vers 37, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Wow. Was ist das denn für eine Frau? Täglich im Tempel diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Ja, ist das denn auch Gott dienen? Beten? Das soll Gott dienen sein? Fasten, nichts essen? Interessant, ne? Ist auch eine interessante Art des Dienstes. Ich war mal in einer Gemeinde, eine große Gemeinde in Stuttgart, da war eine Dame angestellt als Gebetsdiakonin. Ihre Aufgabe war nur Gebet. Hanna hat ihr ganzes Leben lang die Nähe Gottes gesucht. Vielleicht hat sie Einsamkeit mit Gebet überwunden. So jemand ist empfindsam für Gott und merkt, wenn Gott am Werk ist. Warum ist das so? Warum denke ich, dass das so ist? Weil es dann heißt in Vers 38, dass sie zur selben Stunde herbeitrat. Also sie ist zur gleichen Zeit im Tempel gewesen und ist dann zu Maria, Josef und Jesus und Simeon gegangen im Tempel. Nun, da waren viele Leute im Tempel. Aber sie wusste, hier passiert irgendwas Neues. Hier ist irgendwas anders. Und das ist toll, wenn man so ein feines Gespür hat für Gott, dass man spürt, jetzt bin ich hier dran, jetzt muss ich mal dahin gehen, wenn man das mitbekommt. Das ist in unserer Zeit heute gar nicht mehr so einfach. Sie hörte die prophetischen Worte des Simeon über Jesus und lobte Gott und redete von Jesus zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Das gemeinsam im Tempel. Und Hanna redet von Jesus Christus danach. Also kann man sagen, sie ist die erste Evangelistin des Neuen Testaments. Die Hirten waren die ersten Gläubigen, Hanna war die erste Evangelistin. Hier jetzt ein kurzer Nebengedanke. Wir stellen uns mal vor, wir sind in diesem Tempel, da sind viele Leute. Da sind auch viele junge Ehepaare, die ihr Kind darbringen, ja, nach dem Gesetz. Und ich frage mich, wo waren eigentlich die Priester? Wo waren eigentlich die Geistlichen? Das ist schon erschreckend. Sollten nicht das diejenigen sein, die zuerst jetzt zu Jesus kommen? Sollten nicht das diejenigen sein, die der Heilige Geist anspricht, die sensibel sind für Gott, die vielleicht sogar eine prophetische Gabe haben? Ein erschreckender Gedanke. Die werden hier überhaupt nicht genannt. Die werden auch nicht genannt bei den Hirten. Da kommen sie auch nicht vor. Dann geht die Geschichte weiter. Sie werden auch nicht genannt. Haben sie nicht auch gewartet auf den ersehnten Messias? Oder waren sie beschäftigt mit religiösen Dingen? Eine riesige Gefahr. Warum kommen sie nicht vor in dieser epochalen, heilsgeschichtlichen Zeitenwende, die hier passiert? Gott selbst kommt auf die Erde und seine Diener im Tempel tauchen nicht auf. Zurück zu Hanna. Für mich ist Hanna ein Vorbild. Definitiv. Warum? Weil sie eine Frau ist mit einem weichen, sensiblen Herzen für Gott. Wer täglich betet und fastet, geht gar nicht anders. Da muss eine richtige Beziehung da gewesen sein. Sie ist auch noch ein Vorbild, weil sie nicht verbittert ist aufgrund des Todes ihres Mannes und ihrer Kinderlosigkeit. Das war damals wichtig, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Das war ein Makel, aber ein richtiger Makel. Dann geht sie täglich in den Tempel. Sie betet täglich. Sie lobt Gott, heißt es im Text. Und sie gibt das Wort Gottes an andere weiter. Was für eine tolle Frau. 84. Gibt es Punkte, wo du dir Hanna als Vorbild nehmen möchtest? Vielleicht sind es unerfüllte Wünsche, vielleicht Verbitterungen. Und ich sage euch mal was, das ist normal. Das ist ein hässliches Wort, aber es ist normal. In diesem Leben werden wir mit Bitterkeiten uns auseinandersetzen müssen. Weil Menschen werden verletzt werden, auch in der Gemeinde. Themen, die du Gott abgeben möchtest, dann gönn deinem Herzen doch mal eine Zeit der Reinigung. Oder du möchtest wie Hannah Gottes Stimme wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel hier in dieser Gemeinde ein 14-3-Gebet, das ist ein überkonfessionelles Treffen zum hörenden Gebet. Ja, vielleicht ist das auch mal eine Sache, wo du sagst, doch, da möchte ich vielleicht mal mit anfangen, mal mit starten. Ja, dieses Aufmachen, wie die Hirten das gemacht haben. Sie hören was, machen sich auf, setzen sich in Bewegung. Vielleicht ist das dran für dich, in diesem Bereich des Prophetischen weiterzukommen, einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist dir Hannah aber auch ein Vorbild darin, dass sie täglich in den Tempel ging. Könnte das vielleicht auch so ein Punkt sein, zu sagen, doch, ich möchte wieder regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Auch dich, der du gerade diese Predigt dir anhörst im Internet, das ist schön, dass du dir diese Predigt anhörst. Gott segne dich. Aber Gott stellt dir eine Frage. Nein, es ist eine Aufforderung. Komm wieder in die Gemeinde. Hab Gemeinschaft mit Christen. Du bist verletzt worden. Ich sehe das. Aber komm wieder in meine Kirche. Soweit der kleine Eindruck zwischendurch. Und Hannah betet täglich. Herzliche Einladung zu unseren Gebetstreffen. Wir haben ganz, ganz viele Gebetstreffen morgens, teilweise schon mit über Zoom. Ja, läuft schon was. Da könnt ihr gerne meine Frau mal ansprechen. Die kann euch da weiterhelfen, wenn ihr das möchtet. Ja, Gebetsnächte, es gibt alles Mögliche in dieser Gemeinde, wo Menschen sich treffen zum Gebet. Und Hannah lobt Gott, vielleicht ist auch das ein Vorbild für dich, wo du sagst, doch, da möchte ich wieder mehr hineinkommen. Dann herzliche Einladung zu unseren Anbetungsgottesdiensten. Sie gibt das Wort Gottes an andere weiter. Und das hat sie natürlich gemacht in ihrer Art und Weise. Und das Schöne ist, du darfst das machen mit der Sprache, die du hast. Du musst dich da nicht verbiegen. Gib das Wort Gottes doch mal weiter an andere. Und wenn du nicht so genau weißt, wie, dann komm auf mich zu. Ich kann dir 3 Personen nennen in dieser Gemeinde, die dir da gerne helfen. Hast du eigentlich ein Vorbild? Vielleicht ist es ab heute Hannah, eine 84-jährige Seniorin. Ihr Leben war eine großartige Predigt. Und das ist das Allerbeste, was man über einen Menschen sagen kann, wenn man sich das Leben im Nachhinein von einem Menschen anguckt und sagt, dieses Leben war eine Predigt. Lass dich von ihr inspirieren. Amen.